Funkstrecke. Der Podcast rund um die Veranstaltungsbranche von Dat Guide.
Moin moin und herzlich willkommen, eine weitere Folge Funkstrecke. Wir sind heute nach Hamburg aufgebrochen, sitzen hier in einem von uns extra für dieses Interview angemieteten Raum, der, die Fotos werden wir natürlich auf Instagram posten, in einem, ich glaube gefühlt sind hier alle Kulturen untergebracht, auf jeden Fall ist er sehr schamanisch und indianisch angehaucht, ich sehe auch einen Buddha hier sitzen und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ambiente. Mit mir wie immer unterwegs Fabian eBay Palm.
Hallo.
Und unser Gast heute. Man kennt ihn aus Film, Funk, Fernsehen und Hörspielen, Hörbüchern und wer weiß woher, Stefan Benson. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, hi, schönen guten Tag, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, ich glaube, die Ersten haben mit Glück schon deine Stimme erkannt. Erzähl mal, auf was für eine Karriere blickst du bisher zurück? Woher können dich die Leute kennen?
Ach, meine Karriere ist ja schon, neigt sich ja schon wieder fast dem Ende zu, so lang ist die schon im Gange. Ich bin seit 1986 professionell tätig im Schauspieler- und Sprecherbereich. Und aber auch schon vorher, also ich war kein Kinderstar, würde ich sagen, aber ich bin das erste Mal auf der Bühne gestanden. Schon sage ich, bin auf der Bühne gestanden, weil das in Westfalen war. Dort spricht man das ja so. Und spiele eigentlich Theater, seit ich 6 Jahre alt bin und spreche, nicht professionell natürlich, aber ausgebildet, weil meine Mutter eine Schauspielerin und Sprachheilpädagogin war, seit ich etwa 8 bin. Also die Karriere ist relativ lang. Insofern ist die Chance, dass man mich irgendwann in irgendetwas mal gehört hat, relativ groß.
Das stimmt. Also ich kenne dich zum Beispiel aus diversen Hörbüchern. Mhm. Da denke ich an Inspektor van Leeuwen.
Ah ja. Ja, ich erinnere mich.
Das war
ja
tatsächlich auch eines der ersten Hörbücher, die ich gehört habe.
Ah, okay, cool. Das war ganz schön, ne?
Ja, ich fand die Story.
Also ich fand die Geschichte ganz gut.
Die hat mich auch sehr gepackt, muss ich sagen. Ich fand das auch sehr cool, wie du so dieses Niederländisch da so eingeflochten hast, als ob das deine Muttersprache
war. Ja, ich bin 25 Kilometer von der holländischen Grenze aufgewachsen. Das ist in den Genen dann.
Ah, okay. Ja, das habe ich nämlich mal allen erzählt. Und das merkt man gar nicht, das geht so flüssig. ich habe gestern nachgezählt, ich glaube, jetzt kommt deine 12. 3-Fragezeichen-Folge, wo du dabei bist.
Das mag sein. Ich selber habe nicht nachgezählt, aber es waren doch einige.
Ich glaube, da weiß Dave besser Bescheid. Der hört das häufiger zum Einschlafen, habe ich mir sagen lassen.
Selbst wenn ich die Verträge gerahmt an der Wand hätte und es wären 13, würde ich nicht wagen, hier zu widersprechen.
Schön, dass mir mein Ruf so vorauseilt, dass er dich einschüchtert. Ja, cool. Ich habe auch gelesen, beim Tatort warst du das ein oder andere Mal.
Also ja, richtig. Also ich bin ja mit mehreren Standbeinen unterwegs. Also ich selber würde immer sagen, dass ich eigentlich Schauspieler bin mit der Betonung oder mit dem auf Spieler. Also ich sehe meine, oder ich bin am glücklichsten, wenn ich Theater spielen kann eigentlich. Das ist das, was ich liebe und worüber ich mich eigentlich definiere. Ich drehe aber auch sehr gerne, spielen kann man dann natürlich auch. Aber man hat natürlich die Interaktion mit dem Publikum nicht und so. Und das finde ich schon sehr reizvoll. Und vor allen Dingen ist es im Theater ja so, dass man als Schauspieler hat man ja viel weniger Einfluss auf das Produkt, was hinterher zu hören, zu sehen ist, als man so meint, nämlich eigentlich doch einen relativ geringen, so in den meisten Sachen. Am Theater allerdings nicht, da ist der größer als bei allen anderen künstlerischen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, weil eben man selber präsent ist auf der Bühne. Man hat es also im Griff. Irgendwann muss der Regisseur, egal was er vorher gemacht hat, das Ding abgeben an die Schauspieler und die müssen es fliegen lassen. Und inwieweit das fliegt und wie das trägt und wie schnell es fliegt oder wie schnell es trudelt und zerschellt, das ist dann schon hauptsächlich die Aufgabe der Schauspieler. Und das gefällt mir natürlich, weil das wird ja doch oft Schauspielerei als reproduzierende Kunst sozusagen bezeichnet. Stimmt auch in vielen Fällen, aber ist nicht das, was mich an dem Beruf so interessiert.
Mag auch sein, dass man ein Stück weit mehr auf das Publikum eingehen kann als beim Film oder ähnliches,
ja, zum Beispiel. Aufs Eingehen würde ich sagen, kommt es gar nicht so an. Also es kommt ja eher darauf an, dass man versucht, mit einem Publikum eine Art Interaktion insofern herzustellen, als das, ich meine, im besten Fall ist es eine Menge von vielen hundert Leuten. Im weniger super tollen Fall sind es etwa 10.
Ja, yeah, Corona, ausverkauftes Haus.
Ja, das war zum Beispiel schwierig. Aber trotzdem entsteht ab einer gewissen Zahl im Publikum entsteht eine Art Organismus. Das hat auch eine Kraft, also dem muss man auch erstmal was entgegensetzen. Also so 100 Menschen, sagen wir mal, als Hausnummer, die einen anschauen und was von einem erwarten, das hat wirklich eine Energie, und der muss man was entgegensetzen. Und das macht natürlich sehr viel Freude und ist auch leichter, wenn etwas von einem verlangt wird tatsächlich, da was entgegenzusetzen. Und das bedingt sich auch gegenseitig, und es entstehen Dinge, die man vorher vielleicht, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und das ist das Aufregende, ja.
Ja, und es ist ja auch direktes Feedback vorhanden. Also man sieht ja auch direkt, ja, wie es ankommt, was man so produziert.
Ja, das stimmt.
Ja. Letztendlich geht es ja auch in Stücken zumindest um Anerkennung, die man dann
absolut
dafür bekommt.
Richtig. Ja.
Wie ist das dann? Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn du jetzt gerade sagst, dass Interaktion so wichtig ist, dann ist ja Sprecher eigentlich das komplette Gegenteil, oder? Also das ist ja irgendwie der Punkt, wo man am wenigsten Interaktion hat.
Ja, das stimmt.
Weil nachher ja die Leute noch nicht mal, also im Zweifelsfall noch nicht mal deinen Namen kennen, ja, sondern nur deine Stimme und schon gar kein Gesicht dazu im Kopf haben irgendwie.
Das ist richtig, aber da ist es sozusagen, finde ich es, da ist es sozusagen völlig klar, weil man ist irgendwie meistens ja mittlerweile völlig alleine in so einer Sprecherkabine oder so, und vielleicht gibt es nicht mal ein Sichtfenster zu dem Regisseur oder demjenigen, der das da künstlerisch zu verantworten hat. Und man ist wirklich sehr, sehr alleine. Aber das wiederum kann ich mir auch vorstellen. Also ganz alleine zu sein, finde ich auch okay. Oder mit einigen Menschen zusammen. Schwieriger ist es dann bei so einem Filmset, weil da sind natürlich viele Leute, aber die sind nicht dein Publikum. Die haben da zu arbeiten irgendwie. Ja. Und das macht es einfach, letzten Endes ist man vor einer Kamera auch sehr, sehr alleine, aber das ist schwieriger auseinander zu dividieren, weil da halt doch dann 20, 30 Leute rumspringen und so. Die sind aber nicht dafür da, dass sie dir applaudieren, sondern weil die da ihren Job machen müssen. Und insofern ist entweder viel Publikum oder gar niemand, beides machbar.
Also die Extreme quasi.
Die Extreme, ja.
Ja, leichter. Ja, natürlich, am Filmset hat ja auch jeder irgendwie seine Aufgabe. Also absolut, applaudieren, ja, während man Licht hält, wird schwierig.
Und schwierig ist es sowieso, ist ja.
Ein bisschen zu wenig Hände.
Gibt es einen Rollentyp, den du besonders gerne ausfüllst?
Naja, das ändert sich halt wahnsinnig mit dem Alter schönerweise, weil ich merke das so langsam, bin ich ja doch jetzt so Ende 50, muss ich schon sagen, ja, stimmt. Und da hatte ich als junger Schauspieler irgendwie, dachte ich, oh Mann, schade, dann ist Franz Mohr vorbei, Romeo vorbei, alle diese tollen großen Rollen sind, habe ich Gott sei Dank alle gespielt, aber kommen nicht mehr wieder, und das kann ich dann nicht mehr machen. Und ich stelle aber fest, dass viele dieser Charaktere, die man als älterer Schauspieler darstellen kann, weit interessanter sind als diese doch, ich würde sagen, nicht sagen einfach oder langweilig oder eingleisig zu begreifenden jungen Menschen, das stimmt gar nicht, aber die alten Charaktere in guten Stücken sind doch weitaus komplexer, und das ist natürlich wahnsinnig reizvoll. Das hätte ich als junger Schauspieler nie gedacht, dass das ich das mal sagen würde. Also ich habe mal Romeo gespielt, komm drauf, weil ich gerade den alten Capulet in Dänemark gespielt habe, beziehungsweise noch spiele. Eine Rolle, die ich als Romeo dachte, wen interessiert dieser Typ? Ja, was soll das? Und ich bin wichtig, aber Das ist natürlich nach wie vor richtig. Also das, aber für mich als Schauspieler ist es so toll, so eine Figur zu spielen, weil das so grandios geschrieben ist und sich damit auseinanderzusetzen, ist für mich im Nachhinein wesentlich faszinierender, als mich damals mit Romeo auseinanderzusetzen. Also insofern wachsen die Aufgaben mit dem Alter, ja, wenn man Glück hat. Ja.
Weil es komplexer ist oder überhaupt erstmal die Möglichkeit besteht, so einer Rolle mehr Tiefe zu geben?
Sowohl natürlich als Schauspieler selber, weil man gereifter ist, sag ich mal, und eine größere Erfahrung hat und ja, das halt schon eine längere Zeit macht einfach und dann kann man bestimmte Sachen vielleicht etwas einfacher herstellen als jemand, der ganz jung ist oder so. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, weil diese, das kann ja jeder sich selber vorstellen, dass natürlich ein Leben eines, sagen wir mal, 50-Jährigen in vier Worten zu beschreiben, ist ja wesentlich komplexer als oder schwieriger als das vielleicht eines 18-Jährigen. Ja? Also in jedem Fall, egal was der erlebt hat. Also es sind einfach mehr als die doppelte Lebenszeit ist da vorhanden und das setzt sich ja alles in so einem Charakter irgendwie ab und muss irgendwie auch erforscht werden. Und das macht natürlich Spaß.
Das ist eine sehr schön bildliche Darstellung. Ich glaube, das nimmt man dir, also das nimmt man dir auch total ab. Du machst das auch so deine Mimik dabei, wie du da arbeitest.
Die kann natürlich jetzt keiner sehen.
Nee, aber ich finde es schön, dass es so vom Herzen kommt.
Ja.
eBay, du hattest angesetzt.
Ich hatte gerade angesetzt. Ich wollte noch ergänzend dazu sagen, dass ja selbst wenn auch das Alter das Doppelte ist, dass ja auch die Karrierejahre eines Schauspielers dann ja sogar noch mehr als das Doppelte sind. Also wenn man jetzt von deinem Vergleich von 18 und irgendwie 50 ausgeht, dann ist die Karriere ja, wenn man jetzt irgendwie mit 12 das erste Mal in der Theater-AG war, dann hat man als Schauspieler mit 18 6 Jahre und dann logischerweise mit 50 dann, jetzt müsste ich rechnen, 38 Jahre.
Jetzt bin ich gespannt, wie du das rechnest.
38 müsste hinkommen. Das ist ja dann noch weitaus mehr als das Doppelte. Also ja, die Erfahrung als Schauspieler übertrifft dann ja sogar noch die Erfahrung des Alters.
Stimmt, finde ich jetzt einen forschen Gedanken, ob das irgendwie von Relevanz wäre, aber ich möglicherweise ja, stimmt. Also ist es auf alle Fälle ein interessantes Rechenbeispiel.
Also die meisten, würde ich jetzt sagen, wachsen in ihrem Job oder in ihrer Aufgabe, gerade im kreativen Bereich, würde ich sagen, auch mit der Zeit, die sie die Sachen machen.
Ja, definitiv.
Also gerade als Schauspieler oder als darstellender Künstler oder als darstellende Künstlerin, irgendwie gewinnt man ja einfach an Erfahrung, an Routine, wobei Routine jetzt im positiven Sinne, Routine gibt es ja auch im negativen Sinne. Und das ist natürlich dann fällt es einem natürlich auch leichter, vielleicht eine Rolle nochmal anders zu interpretieren, wenn man sich selber sicherer ist.
Ja, ich denke auch, also es geht sicher um die Sicherheit, weil man wird irgendwie, oder kann das nur über mich sagen, also man wird mutiger. Also weil ich glaube nicht, dass ich der unmutigste aller Schauspieler war, als ich jung war, aber dennoch hat man, wie du richtig sagst, über diese Erfahrung und die man mit seinem Beruf hat und dass man letzten Endes irgendwie auch weiß, was man da macht, hat man ein gewisses Standing, um möglicherweise auch Sachen auszuprobieren oder Sachen vorzuschlagen, die vielleicht nicht ganz so auf der Hand liegen, wie man zunächst denken würde. Und das muss man ja auch durchsetzen. Das ist ja nicht so einfach, weil das ist ja immer, wir sind ja immer als Schauspieler extrem verletzlich, weil man sich ja wirklich, wenn es gut ist, doch einigermaßen veräußert und auch Angreifer macht und zur Schau stellt. Und da ist man schon sehr empfindlich. Und ich kann das gut verstehen, dass es Situationen gibt, wo man sagt, nee, das will ich jetzt nicht, ich traue mich nicht so weit raus, ich mache das so, wie ich das hier so denke oder wie das von mir erwartet wird und denke zwar vielleicht was anderes, aber in dieser speziellen Situation, wie sie jetzt hier in diesem Studio, an diesem Set, in diesem Theaterraum vorherrscht, da traue ich mich das jetzt im Moment nicht und so. Und das ging mir öfter so, dass ich das mich nicht getraut habe und muss aber sagen, jetzt mittlerweile ist mir das so ziemlich wurscht. Also ich mache das dann halt so, wie ich das für richtig halte. Ja, bin natürlich kritikfähig, das ist ja klar. Aber man muss es aber erstmal vorschlagen, darum geht es ja, sonst entsteht ja nichts. Also es muss ja Reibung entstehen. Und so entsteht Kreativität, finde ich.
Naja, und es ist ja auch ein Prozess, ne? Ja. Also wenn man eine Szene, eine Rolle, wie auch immer kreiert, hast du sie erstmal nur auf ein Stück Papier. Dann sprichst du mit den ersten DarstellerInnen, RegisseurInnen drüber und so weiter. Und dann, wenn du am Set bist dann oder auf der Bühne zu den Proben, dann kriegt das Stück ja nochmal den letzten Schliff. Und dabei, wie du schon sagst, ne, man kann es ja erstmal nur mal anbieten und das muss man auch.
Ja, muss man, klar, sonst ist Fahrt. Also
Ja, man gewinnt dann ja auch an Dreidimensionalität. Also wenn mehrere Leute aus verschiedenen Blickwinkeln eine Rolle nochmal irgendwie beleuchten und sich nicht nur eine Person diese Rolle ausdenkt.
Das sondern ist ja alle das Tolle, finde ich. Also das ist ja in diesem künstlerischen Bereich, in dem wir uns bewegen, das echt supergeile, dass man irgendwie auch, das geht halt nicht alleine, ne? Man ist halt aufeinander angewiesen, das ist ja ganz klar. Also selbst im minimalsten technischen Bereich wäre das so, ja. Und dann im künstlerischen Bereich nochmal ganz anders. Und da ist, finde ich wirklich, das finde ich so faszinierend, dass man sich, fand ich als junger Mensch und finde ich jetzt als älterer Mensch auch wieder, dass das generationenunabhängig funktioniert und auch letzten Endes unabhängig von Erfahrung oder sonst irgendwelchen Sachen funktioniert, weil so eine Erfahrung würde einem ja nur helfen, macht einen etwas sicherer oder so, macht einen aber durchaus auch möglicherweise zwar einerseits mutiger, wie ich gerade gesagt habe, andererseits denkt man natürlich oft, naja, das habe ich jetzt schon 100-mal so und so gemacht, warum soll ich das jetzt anders machen? Oder ich habe das schon 30-mal so gesehen, das war immer gut, also wieso erzählt der mir jetzt, ich soll das anders machen und so. Und das ist aber das total Reizvolle, dass mit dem absolut gleichen Recht irgendein 20-Jähriger daherkommen kann und dir sagen kann, ich sehe das so. Und das finde ich so toll, dass das, wenn das wirklich gut begründet ist, ist das so geil, dass das nichts mehr ausmacht. Weil wo hat man das in welchem Lebensbereich? Fast nirgendwo, würde ich sagen. Und das ist wirklich großartig.
Naja, Wissen ist ja auch etwas, was sich durch Teilen vermehrt. Also das ist neben Liebe das Einzige. Wenn man es teilt, wird es mehr.
Und, ja, gut gesagt, stimmt.
Ich finde das auch mega. Also wenn ich Leuten etwas dann auch zeige, wenn die mich fragen, hey, wie macht man das? Und dann kommen die eine Zeit später wieder und sagen, hey, pass auf, du hast uns das so und so gezeigt, aber guck mal, ich habe noch einen geileren Weg gefunden. Ich feiere das total. Ja. Ich finde das großartig. Ja. Und also, wie gesagt, Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Wie hast du denn die letzten 16 Monate verbracht? Also, bei uns war jetzt so nicht so richtig viel los. Das führte dazu, dass eBay der hat ja manchmal so abstruse Hobbys. Der hat sich tatsächlich, weil er jetzt das Angeln angefangen hat, das Nachtangeln genau gesagt, hat er sich so einen kleinen Ofen, so einen Kohleofen in den Garten gestellt, um dort Angelhaken dafür zu schmieden. Wie hast du die Zeit verbracht? Hast du irgendwelche besonderen Hobbys dir angelacht oder also war für dich die Buchung trotzdem durchgehend vorhanden oder?
Also das habe ich natürlich auch gemacht. Das hat ja fast jeder gemacht.
Natürlich, Angeln ist ja auch,
das ist ja klar.
Was soll man sonst machen?
Ja, natürlich, liegt ja auf der Hand. Ich meine,
die Haken sind auch so teuer.
Ja, aber sehen auch so schön aus. Ja,
wenn man die nicht selber macht, dann...
Nee, und sind so spitz, wenn man die... Also das ist schon eine richtig super Sache.
Ist es noch Angeln, wenn man die nicht selber macht?
Um es mit den Worten von Tim Taylor zu sagen, was man nicht selbst gebaut hat, gehört einem nicht richtig.
Naja, also das war ja nur nachts, wo ich diese Angelhaken gemacht habe. Und dass ich tatsächlich sagen muss, dass ich hier in Hamburg zumindest und in meinem Fall, es wird sicher auch da andere Fälle und Ausnahmen geben, ich will das nicht verallgemeinern, aber ich fand das echt in Ordnung, die Unterstützung, die es da vom Land gab für Künstler, in diesem Fall für mich, Künstler Stefan Benson. Damit konnte ich gut umgehen. Ich will nicht sagen, dass da dass das völlig meine Verluste ersetzt hätte oder so. Aber wer weiß das? Ja, ich weiß ja auch nicht, was ich gehabt hätte, wenn es ein ganz normales Jahr gewesen wäre. Und ich kann ein paar Sachen, habe ich natürlich verloren, hauptsächlich so Veranstaltungen, Lesungen und so weiter und so fort. Ich glaube auch sogar eine große Theatertournee weg und so. Aber viele Sachen, also da hatte ich wirklich Glück, die waren gerade zu Ende, ein Theaterengagement, bevor dieser erste Lockdown losging. Und dann hatte ich eh nichts vor mit Theater oder mit öffentlichen Auftritten, außer ein paar Lesungen, wie gesagt. Und im Studio, das ging ja eigentlich für mich jedenfalls nahtlos weiter. Also das, ich habe da keinen größeren Unterschied bemerkt, muss ich wirklich sagen. Zumal man ja da sowieso unter Corona-Bedingungen irgendwie arbeitet, alle in Einzelräumen und alle alleine. Dennoch, ich bin ganz froh, wenn es jetzt vorbei ist. Das ist irgendwie auch, also man genießt das ja. Ich war, sagen wir, ich fand es ganz schön. Ich habe das Glück gehabt, dass ich am Anfang gleich letztes Jahr probieren konnte in Dänemark für eine deutsch-dänische Fassung von Romeo und Julia. Und dort gab es eben andere Corona-Maßnahmen und Bedingungen, unter denen das ablaufen konnte. Und man konnte tatsächlich probieren, was man hier eine Zeit lang ja gar nicht konnte. Und auch unter Bedingungen, die okay waren. Also man musste nicht 6 Meter Abstand halten und Masken aufsetzen, aber man musste ein bisschen Abstand halten, sollte sich nicht berühren und so weiter. Haben wir natürlich auch alles gemacht. Und da war, das war eigentlich die interessanteste Erfahrung, die ich gemacht habe, wie zentral wichtig so Berührungen sind. Ja, nicht nur im zwischenmenschlichen Leben sowieso, aber auch auf so einer Bühne. Einerseits, wie extrem wichtig und wie inflationär das gebraucht wird. Die Leute tatschen sich dauernd an beim Theaterspielen, wirklich wahr. Und das war halt nicht mehr möglich. Und manchmal hatte man wirklich das Bedürfnis, jetzt jemanden anzufassen, ging aber nicht. Und dadurch war einem, plötzlich leuchtete mir ein, es geht auch ohne. Ja, also es ist eigentlich viel natürlicher ohne, weil man sich nicht dauernd irgendwie anfasst, um die Schulter fasst, sonst einen hin und her zerrt und mit so einem anderen Individuum irgendwas veranstaltet und das irgendwie berührt oder in dessen Aura eindringt. Das, auf dem Theater ist das aber gang und gäbe und gilt als realistisch. Das finde ich schon sehr lustig. Also das fiel wirklich auf, und nachdem diese Zeit dann jetzt vorbei war, auch da in Dänemark, und man das plötzlich wieder durfte, war es dann aber, wenn es dann, weil man ja sensibilisiert war, dass man es nicht zu oft macht, war einem schon klar, ah, diese Stelle, da würde ich sie gerne in den Arm nehmen oder sonst irgendwas. Und wenn das dann ging, war das ein tolles Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Also das ist schon, war großartig. Also das war, eigentlich habe ich da durch diese Corona-Zeit ein tolles Erlebnis gehabt, muss ich sagen, ja.
Also freut mich, dass du tatsächlich zu denen gehörst, die da so entspannt durchgekommen sind, dass es dich nicht so
es gibt natürlich viele andere,
wie andere. Ja, ja. Möchte aber nochmal auf dieses inflationär Anfassen eingehen. Ich erinnere mich noch an meine Lehrerin, ich habe ja in der Schule auch Theater gespielt und so, und die hat immer gesagt, wenn Rollen mehr miteinander zu tun haben und die sich laut Skript auch schon vorher kannten, ist immer so, hat sie immer gesagt, so fass an, fasst den anderen an, das suggeriert beim Publikum emotionale Nähe, man kennt sich. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo du sagst, so dieses, man schüttelt den anderen und schiebt ihn irgendwo hin und so. Im normalen Leben wird sie dafür recht schnell eine fangen. So also dieses, das ist ja mein freier Wille, das will ich jetzt gerade gar nicht.
Meinen Freund Wolfgang, den kenne ich seit 35 Jahren, den fasse ich nie an. Also vielleicht zur Begrüßung mal.
Zur Begrüßung,
aber
Handschlag
oder Umarmung. Touch ich den doch beim Reden nicht, sage, Mensch, Wolli, und hau ihm aufs Knie und sage irgendwas. Das ist ja absurd, das sind doch Kaspereien, finde ich. Das macht kein Mensch.
Ja, stimmt.
Ja, oder auch, wenn man jemanden irgendwie so mit denen irgendwie so ein ernstes Wörtchen redet oder so auf die Schulter fassen.
Ja,
irgendwie
ja.
So, das habe ich noch nie
gesehen. Das müsste
mal
einer mit dem machen, da möchte ich mal sehen, wie du reagieren gesehen.
Würdest. Das ist die nächste Stelle nicht weit.
Ja, absolut.
Sind witzige Sachen. Bei sowas frage ich mich immer, wie sich das entwickelt hat. Also irgendjemand muss ja damit mal angefangen haben und dann muss es sich ja gesteigert haben. Also irgendjemand dachte sich so, ah, vielleicht da nochmal eine Berührung und hier, und der nächste dachte sich, ah, vielleicht noch mehr.
Ja,
und
wie bei allen.
Irgendwie,
also so, wenn muss ja gesteigert werden, damit man glaubt, dass es noch wahrnehmbar ist.
Oder es beruhte ursprünglich auf Slapstick. Und dann hat man gedacht, ach, da, die machen das Sinn, gehört das so?
Möglicherweise ein Missverständnis.
Das war bestimmt ein Posteljung-Artikel.
Wobei, ich sag mal, bei vielen Dingen, die man auf der Bühne macht, macht man sie ja eh größer, als sie eigentlich sind, damit die Leute, die nicht in Reihe 1 und 2 sitzen, sie wahrnehmen.
Also glaube ich nicht. Also es stimmt schon, dass auf der Bühne bestimmte Dinge vergrößert werden, aber ich glaube eher dadurch, weil die Bühne wie so ein Brennglas oder wie eine Lupe funktioniert und das Publikum oder die Energie, ich will jetzt nicht zu esoterisch klingen, aber jetzt bin ich bei diesem Bild, jetzt habe ich es. Die Energie der Leute, die im Publikum sind, das ist quasi das Sonnenlicht, ja. Und die strahlen da rein und geben dem Licht und vergrößern das oder machen es heißer sozusagen, um bei der Lupe zu bleiben. Und natürlich wird extremer, würde ich sagen. Also es wird schneller gelacht, schneller geweint, schneller gelebt letzten Endes als im wirklichen Leben, ja, aber nicht größer, das glaube ich nicht. Also weil ich glaube, sobald es wirklich größer wird, also es gut, in Bad Segeberg vielleicht, da reicht es nicht, wenn ich mit dem kleinen Finger zucke, das muss ich dann schon etwas größer machen, damit man es sieht, aber ich würde mal sagen, in jedem normal großen Stadttheater muss man keine großen Bewegungen machen, um gesehen zu werden. Ich glaube, dass das andere Dinge sind, die Wahrnehmbarkeit in der letzten Reihe beeinflussen und nicht irgendwelche großen Gesten.
Und man hat ja auch schon den Vorteil, dass sowieso die Aufmerksamkeit schon da liegt, wo sie hin muss.
Sowieso.
Also es gucken ja alle Leute nach vorne und achten ja sowieso schon drauf. Deshalb wirkt es vielleicht manchmal ein bisschen größer, weil man kriegt ja auch sonst streitende Pärchen nicht mit.
Stimmt. So, also ich glaube auch im Übrigen, es ist oft größer. Ich sage nur, dass ich das nicht unbedingt gut finde.
Ja. Also man sieht ja Sachen auch inszeniert, die man sonst vielleicht nicht beobachten würde. Deswegen fällt es ja auch schwer zu sagen, ist es größer oder nicht.
Richtig.
Und
ja,
manche
richtig,
Bewegungen,
genau,
die man macht, fühlen sich ja auch gar nicht so groß an. Also Viele Leute haben auch irgendwie Ticks, wo man sich mal denkt, so, okay, ja, von außen.
Ist ja das Tolle beim Theater. Diese Leute würde man ja gerne länger beobachten. In der Straßenbahn zum Beispiel. Macht man aber nicht, weil man ein halbwegs anständiger Mensch ist. Und im Theater braucht man als Publikum jedenfalls kein anständiger Mensch zu sein, sondern kann nach Herzenslust die Leute anstarren. Das ist natürlich großartig, ja.
Es sei denn, man johlt zu sehr. Also ich erinnere mich, dass wir mit der Klasse damals im, ich glaube, das war das Deutsche Schauspielhaus. Ich weiß es nicht mehr genau, oder Ernst Doll? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir mit der Abschlussklasse im Theater und haben ein Stück gesehen, wo sich eine Frau komplett nackt ausgezogen hat und hat sich auf Küsse gesetzt.
Wie heißt die?
Schokoküsse.
Entschuldigung. Setzte sich also auf diese schokoladenüberzogenen Schaumdinge auf der Waffel. Und wir als Klasse, wir waren ja auch mit Abstand die Jüngsten, waren am Johlen und am Grölen. So dieses, warum macht man sowas? Nach 3 Minuten standen wir draußen auf der Straße. Wir wurden tatsächlich rausgeworfen. Und meine Lehrerin, Direktorin der Schule, die hat sich ein bisschen echauffiert. Also die hat man, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Meter ums Theater herum schimpfen und schreien hören.
Die hat wahrscheinlich sehr große Bewegungen gemacht.
Aber ist auch von der Lehrerin ein ehrgeiziges Projekt dann gewesen, euch da reinzubringen, weil die wusste ja wahrscheinlich, was euch erwarten wird, oder? Konnte man mit der Reaktion nicht vielleicht ein bisschen rechnen?
Naja, ich meine, es stand vielleicht auch nicht, als sie die Karten gekauft hat, Achtung, nackte Leute setzen sich auf Lebensmittel. Also da würde ich jetzt mal so vermuten.
Ja, und manche Inszenierungen sind auch überraschend. Sonst wäre es auch nicht gut. Also wenn man Inszenierungen immer vorhersehen könnte, wäre es auch nicht gut.
Das ist wohl wahr, ja.
Dann müsste man auch sich das nicht mehr angucken, wenn man schon...
Andererseits weiß, nackte Frau auf Schokokuss. Okay.
Wen überrascht
müsste
das nicht?
Müsste ich mir selber ansehen, um das beurteilen zu können.
Aber also wen überrascht diese Form der Inszenierung nicht? Also das ist ja...
Gut, bevor wir jetzt darüber diskutieren, ob das ein neues Geschäftsfeld werden sollte. Jetzt haben wir über deine Zeit vor Corona gesprochen, über die Zeit während Corona und die ja hoffentlich demnächst zu Ende geht, es sei denn, die angedrohte vierte Welle überrollt uns mit Delta und anderen Varianten. Sag nochmal, Was machst du danach? Hast du schon große Pläne? Gibt es etwas, so, was du verraten darfst?
Wo ja, also ich mache eigentlich das, was ich mehr oder weniger immer mache. Also ich versuche ja eigentlich ungefähr zweimal im Jahr Theater zu spielen. Mehr kann ich mir nicht wirklich leisten, weil es dann zu ausschließlich wird. Also das ist ja immer ein großer Zeitfresser, so Theater. Man ist nicht verfügbar und das macht halt, machen die wenigsten Leute noch mit. Also, dass man da sagt, okay, ich bin von da und da und da kann ich nicht und da auch nicht und da auch nicht. Also da zum Beispiel zu drehen mit einem gleichzeitigen Theaterengagement macht es schon sehr, sehr schwierig, das hinzukriegen und so. Und deshalb kann ich mir das eigentlich mehr als zweimal im Jahr gar nicht erlauben, mach's aber sehr gerne, wie ich ja schon gesagt habe. Und das werde ich machen im Herbst, werde ich da anfangen mit Proben am Ernst-Deutsch-Theater für ein Stück Harper Regan heißt es, von Simon Stevens. Sehr schönes Stück. Und mache ich mit einem tollen Regisseur, den ich lustigerweise auch vor 30 Jahren das letzte Mal getroffen habe bei seiner ersten Inszenierung, die er in Deutschland gemacht hat, am Staatstheater Stuttgart. Antoine Euterhaag heißt er, aus den Niederlanden. Und da freue ich mich sehr drauf, auf die Arbeit. Und dazwischen, ich meine, da ist ja der Sommer dazwischen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch etliche Hörbücher, die ich sprechen muss und alles, was so zwischendurch anfällt. Und nebenher habe ich ja auch noch eine größere Familie, die versorgt sein will. Und oder
mit betreut.
Der ich, betreut und mit der ich auch gerne Zeit verbringe. Und schon ist das Jahr rum, würde ich mal sagen. Ja.
Es geht schnell.
Die Zeit... Tempus fugit, würde ich sagen.
Dafür, dass du sagst, dass deine Karriere ja vielleicht demnächst, was sagtest du, schon auf dem Weg gen Ende ist, hört sich das auch noch soliden Plänen fürs nächste Jahr an.
Das habe ich also, so nicht gesagt. Oder wenn ich es gesagt habe, war es natürlich ein Phishing for Compliments, was aber überhaupt nicht, worauf gar nicht reagiert wurde. Oder einfach so sagen, so ja, so abgenickt im Sinne von, das stimmt, hat er eigentlich recht. Ja, aber so sieht es nicht aus. Also nein, kann ich mir auch gar nicht leisten, weil ich habe ja gesagt, ich habe eine große Familie, ich muss arbeiten, bis ich tot umfalle und möglichst noch etwas länger, weil sonst die müssen ja alle studieren und ich habe junge Kinder zum Teil und auch, also meine Kinderbandbreite von meinen 5 Kindern liegt zwischen 21 und fast 3. Also da kann man ja leicht, kann sich jeder ausrechnen, wie viele Jahre, Jahrzehnte muss man fast sagen, fast, also über 10 Jahre jedenfalls, ich noch mit der Sorgfaltspflicht und so für Kinder zu tun haben werde. Das geht über mein zu erwartendes Rentenalter weit hinaus, worüber ich aber auch froh bin.
Ja, wenn man das macht, was man gerne macht als Beruf, dann ist ja, das ja auch.
Ja, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, damit aufzuhören. Also, ja. Also, aber man hat ja auch schon Kollegen erlebt, wo man dann wirklich dachte, muss das noch sein, dass der auftritt? Also kein Wort, Text mehr und so. Und so gigantisch, dass man das nochmal sehen muss, ist es ehrlich gesagt auch nicht mehr. So möchte man nicht wirklich enden. Ich kann aber das sehr gut verstehen, dass man sich davon, ich könnte mich davon nur extrem schwer trennen, irgendwie. Ja. Also wirklich wahr.
Ist ja auch eine Art Sucht, beziehungsweise eine Art Rausch irgendwie. Ja,
total. Wenn es ginge, das wäre toll, würde ich mich eigentlich einäschern lassen nach meinem Tode und irgendwie von einem Kumpel, den ich dann hätte oder hoffentlich noch habe irgendwie, müsste ich aber erst noch kennenlernen, in der Requisite irgendeines schönen, beständigen, also lange dort seienden, sein werdenden Stadttheaters, würde ich diese Asche gerne in eine Requisitenurne füllen lassen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht noch einige Jahrzehnte in diesem Requisitenfundus des Theaters überdauere, in einer vielleicht sogar echt metallenen Urne und noch in manchem Stück vielleicht mitwirken könnte, wenn auch recht stumm, aber vielleicht doch als guter Geist oder böser Geist im Hintergrund. Das wäre toll.
Das ist ein sehr lustiger Gedanke. Das ist witzig.
Also wenn sich jetzt jemand da draußen angesprochen fühlt und sagt, ja, ich mache das
mit. Ich will das wohl machen.
Dann schickt mal eine E-Mail an funkstrecke@datguide.com. Wir sind gespannt, wie viele Anfragen da kommen. Die werden wir dann natürlich vorsortiert an Stefan weiterleiten.
Vorsortiert wäre gut.
Ja, also dann wir passen dann auch auf, wo, ne, ob das Theater nicht irgendwie auf einer Wasserader liegt oder so, nicht das.
Ja, ich spiele natürlich auch nicht bei jedem Scheiß mit, das ist klar. Nicht mal als der Leiche.
Spielst du eigentlich lieber den Guten oder den Bösen?
Alle spielen lieber den Bösen, das ist ja klar. Ich muss aber sagen, das stimmt nicht ganz, weil das ist natürlich leicht, weil da ist ja eindeutig, was Sache ist. Also der muss was verheimlichen, der führt meistens ein Doppelleben oder so. Es gibt ja kaum Figuren, die wirklich nur abgrundtief böse sind. Also wenn, das ist ja langweilig, man muss ja den Menschen versuchen, in so einer Figur zu finden, und es gibt ja keine grundbösen Menschen. Menschen sind Menschen und die sind aus bestimmten Gründen so, wie sie sind. Und insofern ist eigentlich das vielleicht von vornherein gesehen nicht so reizvoll, so einen Guten zu spielen, aber irgendwie, weiß ich nicht, so einen Nachbarn oder so einen Familienvater oder so. Und ich habe aber gerade, ich glaube, dass das vielleicht doch auch genauso reizvoll ist. Man muss sich nur mehr Mühe geben. Beispiel spiele ich gerade, habe ich schon mehrmals erwähnt, ich bin noch beeindruckt von dem Erlebnis, wie man merkt, dieses Romeo und Julia Ding da in Dänemark, und da gibt's einen Schauspieler, der spielt den Benvolio. Benvolio ist eine Rolle, Freund von Romeo, das will kein Mensch spielen. Ja, das ist völlig erstmal so uninteressant. Also alle, die in dem Alter sind, wollen natürlich Romeo spielen und nicht den blöden Benvolio. Und deshalb gibt's so eine Neigung, oder von mir beobachtete Neigung von vielen, die sagen, ja, ich muss Benvolio spielen, was mache ich denn da, damit der irgendwie vorkommt überhaupt? Also es gibt dann, habe ich schon gesehen, dicke und dumme Benvolios, ja, lustige Benvolios, und wahrscheinlich gibt es auch hinkende Benvolios, und alles Mögliche tun die, um diese Figur aufzupeppen, scheinbar. Und dieser Typ in Dänemark macht das überhaupt nicht. Der spielt einfach nur den besten Freund von Romeo, fertig. Und das ist so faszinierend, das ist so toll. Also man freut sich so wahnsinnig, dass da so ein normaler Mensch steht, der nur das Gute will. Also, und das Böse schafft dadurch tatsächlich, aber... Aber es ist absolut faszinierend. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht gibt's auch, vielleicht sind gute Rollen auch spannend. Also im Grunde, ich glaube, dass fast jede Rolle spannend ist. Man muss nur suchen, was da drin spannend ist.
Nee, ich glaube, wenn du versuchst, so eine Rolle zu sehr auf ein anderes Level zu heben, wo sie gar nicht hingehört, dann verpasst sie ja das, was sie eigentlich soll. Es ist ja eine Support-Rolle, genau, für Romeo. Ja. Und wenn du ihm den Support klaust, um dich selbst darzustellen, dann
absolut richtig.
Ja Romeo, ja, der ja genau. Nur Titelheld ist, genau. kein Gefallen. Und dann leidet das Stück per se drunter.
Absolut richtig. Also wenn man das so von vornherein an so eine Sache rangehen würde, also das hat ja auch was mit Ensemble zu tun und so weiter, und dann ist eigentlich alles gut, also weil dann wird es schon so klappen, ne? Und sobald man da aber rausschert und sich selber versucht, also wenn es nicht mehr um die Sache geht, nicht mehr um die Kunst geht, sondern um das Ego, wird es natürlich sofort schwierig. Ja? Also klar, funktioniert es nicht mehr.
Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, oder? Ich finde, damit, das können wir so stehen lassen als Schlusswort für diese Folge. Es sei denn, eBay schaut zu fragen, der hat noch etwas, worüber er sprechen möchte. Es
brennt mir nichts mehr unter den Fingernägeln. Ich habe dich einfach angeguckt, um dich quasi in die Abmoderation zu begleiten.
Also ihr meint, es ist alles gesagt?
Möchtest du noch was sagen?
Gut, nein. Also ich habe jetzt genug gequatscht.
Also ich finde, das war eine sehr runde Sache. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das
war war toll.
Tolles Interview. Vor allen Dingen auch mal für mich ganz spannend, das Gesicht hinter den Hörbüchern und drei Fragezeichen-Folgen zu sehen, die ich nun des häufiger gehört habe. Ja, schön, dass du den Weg hierher in diese besonderen Räume.
Sehr gerne, für mich war es ja kein allzu weiter Weg.
mit diesen nicht abschließbaren Türen gefunden hast. Ja. Dann ist noch Zeit für eine Ankündigung. Jetzt haben wir, sind wir in Folge, lass mich mal nachrechnen, das ist die Folge 15. Richtig. Damit gehen wir jetzt auch erstmal in die Sommerpause. Wir melden uns Ende August wieder mit neuen Folgen. Solltet ihr das jetzt im September gehört haben, dann ist egal. Dann könnt ihr einfach weiterhören. Hört ihr einfach Folge 16 und alles ist cool. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt in den letzten 15 Folgen und die hoffentlich auch weiterhaltet, ganz viele Folgen weiterhin konsumiert. Vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei bist und mit mir durch die Weltgeschichte gegondelst, eBay.
Immer, immer.
Ja, Stefan, danke nochmal an dieser Stelle.
Sehr, sehr gerne.
Und dann bleibt mir nichts zu sagen, als mein Name ist Dave Groth. Schön, dass ihr dabei wart. Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.